Israel, Gottes erste Liebe. Ich lese dazu aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 7, die Verse 7 bis 13. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er sein Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat, und wird dich lieben und segnen und mehren, und er wird segnen die Frucht deines Leibes und den Ertrag deines Ackers, dein Getreide, Wein und Öl und das Jungvieh, deiner Kühe und deine Schafe in dem Lande, das er dir geben wird, wie er es deinen Vätern geschworen hat. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir, dass du der Herr der Geschichte bist, dass du Alpha und Omega aller Dinge bist, dass du im Regiment sitzt, dass du regierst, und mögen die Mächte auch toben, mögen die Völker, mögen die Gottlosen und die Mächtigen dieser Welt auch sprechen, lasst uns zerreißen seine Seile und Bande. Du lachst, du spottest, hast du doch deinen Sohn eingesetzt von Ewigkeit her. Danke, dass wir den Fels kennen dürfen, auf dem unser persönliches Heil steht, dass wir den Fels kennen dürfen, auf dem deine Gemeinde gebaut ist, und dass wir den kennen dürfen, der auch der Fels Israels ist, den, der auch seinem Volk gesagt hat, ich will dich nicht versäumen noch verlassen. Siehe, der Hüter Israels nicht schlummert noch schläft er. Danke, Vater, dass du auf vielen Ebenen dein Werk treibst. Und so legen wir dir jetzt auch die Situation hin, weißt um viele Leidende, Elende, Bedrückte, Geflohene, Heimatlose, Verwundete, Verletzte, Trauernde. Es ist so viel Elend. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du die Sache nach deiner Weisheit führen wirst. Wir befehlen dir besonders die Führung Israels an, auch die Armeeführung und auch unsere Brüder und Schwestern, die jetzt eingezogen wurden, ihre Familien. Du weißt um die Entführten und ihre Familien. Du weißt aber auch um das Leid und die Not auf palästinensischer Seite. Herr Jesus, wir haben den Eindruck, da braut sich was zusammen. Und wir wollen dich bestürmen. Und wir wollen uns bei dir bergen und Zuflucht suchen und zu dir rufen. Erbarm du dich, Herr Jesus. Und wir danken dir, dass wir jetzt heute Abend zusammenkommen dürfen unter deinem wunderbaren Namen, dass du zu uns reden willst aus deinem Wort, Worte des Zuspruchs, des Trosts, wie groß du bist, wie voller Barmherzigkeit, trotz all unserer Sünde und trotz all unseres Trotzes. Gepriesen seist du und gelobt sei dein Name. Danke auch für unseren Bruder. Nimm du diese Stunde in deine Hand. Amen.
Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu dieser Bibelstunde. Ich habe sie unter die Überschrift gestellt, passend zur Israel-Konferenz Israel. Gottes erste Liebe. Wir haben den Text gehört und ich fange mit meinem ersten Punkt gleich an, unmittelbar. Erwählt, warum? weil er euch geliebt hat. Nicht, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter den Völkern. Das war immer die Eigenart Gottes, aus dem Kleinsten das Größte zu machen und aus kleinsten Anfängen das Größte zu wirken. Am Anfang des Exodus schwimmt der, den er zum Erlöser berufen würde, in einer kleinen, verpichten Kästchen auf dem Nil, eine Art Mini-Arche, in der die Rettung seines Volkes da auf dem Fluss treibt. Und es ist das jüngste und unbedeutendste Mitglied aus der Familie des Isai, David, den man nicht einmal zum Familienopfer geladen hatte, und der wird von Samuel gesalbt und wird später der größte König Israels. Hat uns vorige Woche beschäftigt, dass aus Babel nur ein mickriger Rest zurückkehrt. Und nicht durch Heer oder Kraft wird sich etwas ändern, sondern durch seinen Geist wird Gott vollenden. Großes wird klein und Geringes wird erhöht. Und wir haben das Kind in der Krippe, wo Gott kommt in der anrührenden Hilflosigkeit eines kleinen Kindes. Und später reichen ihm 5 Brote und 2 Fische, um die 1000 satt zu machen, nachdem er sie dem Vater dargebracht hatte. Tja, und als Jesus dann in Jerusalem einzieht, reitet er auf einem Esel, dem Lasttier der armen Leute. Für mich immer so ein kleiner Schlenker nebenbei im Herzen. Dass Jesus auf einem Esel reitet, ist für mich die schönste Verheißung, dass ich weiß, jeder Esel kann Christus tragen. Zahlenmäßig war Israel im Vergleich mit anderen Völkern niemals ein großes Volk gewesen. Und doch ist durch dieses kleine Volk der Welt auch das Größte geschenkt worden, die Tora, die Gegenwart Gottes in dieser Welt und zuletzt in Jesus das Heil für eine ganze Welt. Aber es liegt nicht an der Größe Israels, sondern es liegt an seiner Liebe. Bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Und nicht hat euch der Herr angenommen und erwählt, weil ihr eben größer wärt als alle Völker, bis das Kleinste unter den Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und damit er seinen Eid hielte, den er den Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Du bist ein erwähltes, geliebtes, erlöstes und heiliges Volk, wird Israel hier gesagt. Heilig, Kadosch, heißt nichts anderes, als dass sie ein Modell sein sollten, abgesondert von dieser Welt, getrennt und unterschieden und ausgesondert für, völlig anders sein, völlig unterschieden sein, für einen Zweck ausgesondert. Und darum auch die strenge Warnung vorher im Text, sich nun ja nicht wieder zu vermischen. Sie hatten Ägypten hinter sich und nun sollte nicht Kanaan ihr Verhängnis werden. Und erwählt, Bachar heißt sich für etwas oder jemanden entscheiden, wählen, um es für etwas einzusetzen, für diese eine Aufgabe. Und für mich ist immer entscheidend, wir werden es noch sehen, gleich weiter unten, die Heilsautomatik ist damit nicht gemeint, vor allem nicht bei gleichzeitiger Verwerfung aller anderen. Die Erwählung Israels geschieht für die Welt. Der Bund am Sinai war ein Missionsbund. Ja, und dann sagt er ihnen noch, geliebt, Ahava, und angenommen, Kasak. Und das alles ohne Voraussetzung. Größe, Attraktivität, es spielt keine Rolle. Es war ein ganz freier Entschluss im Herzen Gottes, so eine totale Zuwendung und Annahme. Und das kam nicht, weil sie so anziehend waren und weil sie so liebenswert waren, sondern weil sie diese Liebe brauchten, weil sie dieser Liebe bedurften. Nein, nicht wegen unserer Würdigkeit, sondern wegen unserer Bedürftigkeit hat Gott sich aufgemacht, um zu uns zu kommen und uns anzunehmen. Und dieses Annehmen, das sind die innigsten Worte eines Bundes, der aus Liebe geschlossen wird und der für die Liebe bestimmt ist. Annehmen ist ein Liebeswort. Annehmen ist das entscheidende Wort in jeder Hinsicht, in jeder Beziehung. Schlüssel zu jeder Ehe, Schlüssel für alles Gesundwerden des Herzens, Schlüssel dafür, dass man überhaupt nicht erst krank wird, seelisch. Martin Buber hat es einmal sehr schön formuliert, er hat gesagt, das Ich wird nur am Du. Und wenn jemand kein Gegenüber hat, das beständig für ihn da ist, wenn das zu oft wechselt, wenn so in den ersten 1,5 Jahren des Lebens die Bezugspersonen 4-5 Mal wechseln, dann wird ein Mensch nicht bindungsfähig, denn er weiß nicht, wer ist da, auf wen kann ich mich verlassen, wer hält zu mir, wer bleibt zu mir. Das kann es nicht reflektieren, aber es schreibt sich als ein Lebensgefühl ins Leben ein. Also annehmen ist notwendig, damit seelische Entwicklung zum Guten führen kann. Wer sich nicht angenommen weiß, wird seelisch krank. Wer in irgendwelchen Süchten gefangen ist, wer irgendwelchen dummen Angewohnheiten festhängt, von irgendwelchen dummen Komplexen geplagt wird, der kommt nur heraus, wenn er Annahme erfährt. Es gibt ohne Liebe kein Leben. Es gibt ohne Liebe kein gelingendes Leben. Das Ich wird nur am Du. Und das Maß meiner seelischen Entwicklung, wenn es um Gesundheit geht, das hängt von dem Maß meines Angesprochenseins ab, dass jemand mir das Ja zum Sein dürfen zuspricht. Und genau das sagt Gott hier, ich habe euch angenommen. Ich bin angenommen, das ist jetzt diese neue Theologie, angenommen durch diesen Gott, den Herrn, der jetzt nicht mehr fern oder desinteressiert ist, der ganz nah ist, leidenschaftlich interessiert an meinem Leben und der über dieses Leben vor allem eines sagt, es ist unwahrscheinlich gut, dass es dich gibt. Und du kannst froh aufhören zu kämpfen um Aufmerksamkeit, du hast sie. Brauchst nicht mehr kämpfen um Annahme, bist angenommen. Brauchst nicht mehr zu fragen, wer du bist, du weißt es, jemand, den Gott unbeschreiblich und unerschütterlich liebt und angenommen hat. Weniger hast du nie, mehr gibt's auch nicht. Gott hat sein ewiges, endgültiges, verbindliches, unauflösliches, ihn verpflichtendes Ja zu dir gesprochen. Und zwar als der Mensch, der du bist, steht zu dir, gibt dich nicht auf, verlässt dich nicht, lässt dich auch nicht fallen. Annahme schließt übrigens auch ein Annahme an Kindesstatt, was man später Adoption nennen wird. Israel ist sein erstgeborener Sohn. Jeremia 31, Vers 9. Ich bin Israel zum Vater geworden und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Nach 2. Mose 4, 22 bis 23. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und ich gebiete dir, im Vers 23, zum Pharao gesprochen, dass du meinen Sohn ziehen lässt, damit er mir diene. Und das gewinnt überhaupt erst sein richtiges Gewicht, wenn wir wissen, wer da angenommen ist. Unter welchen Umständen Gott das gesagt hat, das ist mein Volk. Wir wissen es, Israel war nichts anderes als ein kaputter, hoffnungslos zerstörter Sklavenhaufen. Und genau die sind aus tiefster Tiefe zu höchster Höhe erhoben. Aus tiefster Verlorenheit und Verlassenheit kommen wir zu nichts weniger als zu Gott selber. Römer 5, Vers 5 und die folgenden Verse hat das so schön drinnen, dass Gott uns zu einer Zeit geliebt hat, da war nichts los mit uns. Da waren wir schwach. Asthenes steht da im Griechischen, dieses nette Wort für diese überschlanken Typen, die Astheniker, nicht so Leute wie ich, die nur jeden zweiten Tag einen Schatten werfen und eine Figur haben wie eine eingetretene Wirtshaustür. Als wir Sünder waren, drauf und dran, das Ziel zu verfehlen, Feinde gewesen sind, aktiv gegen Gott gekämpft und gestritten haben, als wir gottlos waren. Manche kennen diese Zeit in ihrem Leben noch gut. Froh, diesen lästigen Gott, diesen Störenfried loszuwerden. Und das alles, gottlos, Feinde, Sünder, schwach, keine Helden, keine Giganten, alles das hat Gott nicht dazu bringen können, uns trotzdem anzunehmen. Zieht uns zu sich, sagt ja, steht zu mir und das für Zeit und Ewigkeit. Lieben ist dann natürlich auch noch mehr als ich mag dich. Das bedeutet im hebräischen Denken auch engste Verbindung und Einswerden. Und das Einswerden, das Ergebnis des Einswerdens ist dann Frucht, als Adam die Eva erkennt, hat das nicht bedeutet, dass sie da in Nebelschwaden auf ihn zugekommen ist und da sagt er, ah, ich kenne die Frau doch, die habe ich doch gestern gerade gekriegt, aus meiner Rippe geschnitten, da ist doch die Eva, hallo? Nein, eins werden heißt, am Ende, nach 9 Monaten, haben sie einen gemeinsamen Sohn. Eins werden, das heißt engste Verbindung. Und das Ergebnis dieser Verbindung, dieses Einssein, ist dann Frucht. Aber dann geht es in unserem Text weiter. Wir wurden erlöst. Pada, das heißt befreien, retten, freikaufen. Und herausgeführt, yatza, weggezogen, wo Gott dafür sorgt, dass sie hinausgehen können. Pada ist das ein Wort, da liegt der Ton vor allem darauf, dass eine erlösende Tat geschieht. Nicht so sehr auf der verwandtschaftlichen Beziehung wie beim Gaal, wo es um den Löser geht. Pada kommt immer wieder im Zusammenhang mit dem Herausführen aus Ägypten vor. Yatza ist dann ein ganz spannendes Wort. Unter der Hand des Pharao waren sie unter einem Sklavenjoch. Gefesselt, gebunden, mussten darunter hart arbeiten, waren in Fremdbesitz geraten, gezwungen zur Arbeit für fremde Herren. Und da sagt Gott ihnen, Yatza, ich werde euch unter diesem Joch hinwegziehen. Ich werde euch aus den Ketten herausziehen. Sehr bildhaftes Wort. Das Joch bleibt. Die Ketten und die Unterdrücker sind auch noch da. Aber die Opfer sind entschlüpft. Herausgezogen. Und dann stehen die Ägypter da mit dem Joch und den Ketten und ihrer ganzen Herrenmenschenmentalität, aber die Opfer sind ihnen abhanden gekommen. Gott hat sie ihnen entwunden. Opfer sind weg, weil Gott sie von da herausgeholt hat. Und so denkt man nach dieser Befreiung an Gott immer als den Gott, der die Sklaverei beendet. Der ein ganzes Volk aus Unterdrückung, Joch und Ketten herauszieht. Und das ist schön. Alles, was dich einmal belastet hat, ist zwar immer noch da, aber du musst nicht mehr drin festhängen. Du stehst daneben und siehst es, aber du steckst nicht mehr drin. Und dann wird uns Gott geschildert hier auch als der treue Gott, Aman. Treu, verlässlich, sicher, gewiss, unterstützend, festmachend, ernährend und versorgend. Alles Mögliche schwingt in diesem Wort mit in den verschiedenen Zusammenhängen, wo es gebraucht wird. Ein Wort, das uns sagt, Gott ist jemand, auf den jederzeit und auf jeden Fall und in jedem Fall Verlass ist, der die Treue hält und nicht verlässt, nicht im Stich lässt. Und der barmherzige Gott wird er genannt auch. Chesed, Freundlichkeit, Güte, Treue, Barmherzigkeit. Das ist das Wort für die gepeinigte, gequälte Welt, für das Volk in Not. Barmherzigkeit, das ist das Herz, das sich aus der Brust heraus bewegt, weil es nicht bei sich bleiben kann. Es ist dieser Zwang aus dem tiefsten Innersten zum aktiven, erbarmenden Eingreifen. Barmherzigkeit ist mehr als Mitleid, aber nie weniger als Mitleiden, Mitfühlen und Bewegtsein. Ich muss etwas tun, ich muss etwas unternehmen, ich kann das nicht mehr mit ansehen. Das sagt Barmherzigkeit. Dass sich Gottes Herz im Leib umdreht beim Anblick des Elends und dann muss er was tun. Barmherzigkeit, das ist unerschöpfliche, überströmende, dass Gott aus sich herausgeht, das Verstehen Gottes. Im Angesicht von Schwachheit, von Hilflosigkeit, Kleinheit, Niedrigkeit, Jämmerlichkeit. Und er handelt und greift ein. Er erlöst aus diesen versklavenden Verhältnissen und führt weg, schnurstracks in die Freiheit. Und so sollst du nun wissen, und ich habe mir das in den Text in Klammern reingeschrieben, präge es dir gut ein, vergiss es nie. Immer wissen, was gewiss ist. Der Herr, dein Gott, allein ist der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Kommen wir noch darauf zurück. Er wählt, warum? Weil er euch geliebt hat. Und nichts von uns hat ihn dazu bewegt. Es kam aus seinem Herzen, sein Wesen. Zweites, er wählt wozu? Nun, Israel ist Gottes erste Liebe, aber nicht seine einzige und auch nicht seine letzte. Mit Israel beginnt und setzt sich fort dieser lange Weg der Liebe Gottes, letztlich auch mit der ganzen Welt. Und diese Liebe wird darin den Höhepunkt finden, dass aus diesem erwählten Volk der kommt, der der Welt Sünde trägt und den Gott gesandt hat, weil er eben alle Welt liebt. Hat schon angefangen mit Abraham. 1. Mose 12, 1 bis 3. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Drückt sich unter anderem darin aus, dass Abraham überall, wo er hinkam, Altäre baute. Und er hat mit diesen Altären oder an diesen Altären nicht nur den Namen Gottes angerufen und gesagt, Gott, ich brauche dich jetzt. Du hast mich auf diesen Weg geführt, verlass mich nicht. Wenn du nicht mitgehst, bin ich geliefert. Er hat ihn nicht nur angerufen, sondern er hat mit dem Bau dieser Altäre auch Gott ausgerufen. Hat im Bau dieser Altäre Gott verkündigt. Der Altar in Sichem zum Beispiel stand in einem Hain mitten an einem kanaanitischen Kultort. Das ist ein aufgelegter Elfer für Mission. Ne? Da kommt dieser Fremdling, baut hier einen Altar und mitten darunter und die fragen, was machst du denn? Ja, ich baue einen Altar. Ja, für welchen Gott? Ja, für meinen Gott. Und schon muss er erklären, wer der Gott ist, dem er diesen Altar baut. Mitten im Heidenland. Also alle Geschlechter auf Erden werden durch Abraham gesegnet. Exodus 12, 38 wird uns gesagt, dass viel fremdes Volk, Mischvolk, mitkam beim Auszug. In 4. Mose 11, Vers 4 lesen wir, dass sie immer noch da sind, aber leicht zum Problem werden können, denn das fremde Volk unter ihnen war lüstern geworden. Ein ganz spannender Text ist in 5. Mose, Kapitel 4, ab Vers 4. Ihr alle, die ihr dem Herrn, eurem Gott, anhinkt, lebt heute noch. Und siehe, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt, im Lande, in das ihr kommt, es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie. Denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand, den Völkern. Wenn sie diese Gebote hören werden, dann müssen sie sagen, was für weise und verständige Leute sind das. Ein herrliches Volk. Wo ist so ein herrliches Volk, dem Gott so nahe ist wie uns? Der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen. Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dieses Gesetz, das ich euch heute vorlege? So hüte dich und bewahre deine Seele gut, dass du es nicht vergisst. Irgendwann später haben wir dann einen Jonah, der nach Ninive gesandt wird. Schöne Story. Knackpunkt an der Geschichte ist, wenn man im Evangelium später liest, was das Zeichen des Jonah eigentlich gewesen ist, dann war das nicht die 3 Tage und 3 Nächte im Fisch, oder zumindest nicht in erster Linie, kommt dann auch zur Sprache. Nee, das Zeichen des Jonah war, dass Gott ihn zu einem haarsträubend bösen, grausamen und gewaltigen Volk schickt, nämlich zu den Assyrern nach Ninive. Und Jonas soll ihnen verkündigen, dass Gott auch für sie ein Angebot der Rettung, des Heils aus Gnade hat für alle, selbst für die verkommensten Leute. Und ausgerechnet dort tun dann Leute Buße. Das Zeichen des Jonas ist nichts anderes als, Gott ist jedem gnädig. Jesaja 2, die ersten 4 Verse lesen wir etwas über die Völkerwallfahrt. Viele Völker werden hingehen und kommen, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn. Sacharja 2,15, es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden und sollen mein Volk sein und ich will bei dir wohnen. Und du sollst erkennen, dass mich der Herr Zebot zu dir gesandt hat. Und auch das schöne Wort, das in jener Zeit 10 Männer aus allen Sprachen der Völker einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen werden und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Jesaja 42, Text über den Knecht Gottes. Mein Knecht, ab Vers 1, den ich halte, mein Auserwählter, da ist es wieder, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichtet und die Inseln warten auf seine Weisung. Und ich habe dich bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst, Gefangene aus dem Gefängnis führen und die, die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Und dann auch noch Jesaja 49, Vers 1 und 6, hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Und in Vers 6 heißt es, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen. Sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass du seist oder dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Jesaja 56 ist nochmal die Rede, Kapitel 56, Vers 3, 6 und 7, über die Fremden, dass Fremden sich dem Herrn zugewandt haben, ihm dienen und seinen Namen lieben und damit seine Knechte sein wollen. Also Erwählung wozu? Um der Welt das Heil zu bringen. Es nicht als exklusiven Besitz zu behalten, sondern es der Welt zuzuwenden. Drittens, also Erwählung warum? Weil er dich geliebt hat. Erwählung wozu? Damit diese Liebe die Welt erreicht. Und drittens, Erwählung leben wie? Es wird uns gesagt in 5. Mose 7, da, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, vergilt er ins Angesicht, die ihn hassen und bringt sie um und säumt nicht, zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So haltet nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Nun, Gott ist ein heiliger Gott, und wenn ein heiliger Gott in deinem Leben die zentrale Rolle spielt, dann verwirklicht sich dieser heilige Gott nach den Normen, wie er es in den Geboten schildert. Gebote sind eine Schilderung der Lebensweise Gottes in seinem Volk. Gebote legen vor, was Gott aus seinem Leben machen möchte. Das Leben, das durch die Fülle des Heiligen Geistes in dir erkennbar wird. Gott wird sich in dir und durch dich verherrlichen, in den Normen, die er in den Geboten beschrieben hat. So beschreiben die Gebote den Charakter Gottes im menschlichen Benehmen und Verhalten. Und wenn sich der Mensch benimmt wie Gott, weil Gott in ihm lebt und sich in ihm verherrlicht, dann benimmt sich ein Mensch eben so, wie die Gebote Gottes es schildern. Wenn ein Mensch wirklich von Gott erfüllt lebt, so schaut das aus. Nun, ein Untergedanke darunter: die Gebote Gottes gehören zu jeder Erneuerung. Es gibt keine Erneuerung des Volkes Gottes an den Geboten vorbei. Nachdem die Beziehung wiederhergestellt ist, wird das Leben in Ordnung gebracht. Jede Erneuerung ergreift auch das Verhalten. Wir können nicht Gott im Herzen haben und weiter so leben wie die Heiden. Es gibt keine echte Erneuerung des Volkes ohne Bußbewegung, zurück zu den Ordnungen der Gebote Gottes. Gott widerspricht sich nicht. Gottes Charakter ist unwandelbar, heilig und eindeutig. Und er hat diesen Charakter dargestellt. Und so sind diese Gebote Geschenke Gottes, in denen Gott sich selbst den Menschen mitteilt, wie er ist und wie er aussieht. Wer mal die Sinai-Geschichte oder am Horeb genauer gelesen hat, der merkt, dass sich diese Geschichte da, wie das Volk die Gebote empfängt, im Grunde abspielt wie eine Brautwerbung. Ich habe mir mal diese Kapitel angeschaut und nachgezählt und nachgeschaut, wie oft der Mose raufgeht, wieder runtergeht, wieder raufgeht, wieder runtergeht, wieder rauf und wieder runtergeht. Einfach um die Frage: Will das Volk den Bund mit mir? Das Volk sagt: Ja. Mose bringt die Antwort: Dann geh wieder runter. Ich gebe dir jetzt meine Bündnisverpflichtung mit, was in meinem Bund gilt. Oder wenn du so willst, ich gebe dir die Hochzeitsverschreibung mit, denn dieses rauf und runter, hin und her, Mose, Gott, Gott, Mose, Volk, Volk, Mose und so weiter, dieses hin und her hat nichts anderes im Sinn, als im Grunde eine Brautwerbung zu sein, wo Gott sich in Israel eine Braut angelacht hat und diese Braut fragt: Willst du meine Braut sein? Und dann kriegt sie die Hochzeitsverschreibung. In der Hochzeitsverschreibung steht bei den Juden immer drin, was jetzt da so vom Bräutigam mitgebracht wird. Nicht? Und die meisten denken: Okay, es kommen Länder, kommen Güter, kommen, was weiß ich, Stauwerke oder Eisenbahnlinien und so. Ne? Und dann kommt Mose zurück mit der Hochzeitsverschreibung, mit dem, was er seiner Braut geben möchte, und das sind zwei steinerne Tafeln. Und ich kann mir vorstellen, dass da manche Braut ein langes Gesicht ziehen würde. Gebote. Und ihr Lieben, ich würde es ganz ehrlich einfach so sagen: Diese Gebote sind besser als Ländereien, als Güter, als Äcker, als Eisenbahnlinien oder Kraftwerke, you name it. Denn in diesen Geboten ist das Leben, und durch diese Gebote wird das Leben bewahrt. Also, Gott schenkt sich. Gebote sind ein Geschenk, keine Bestrafung. Und wenn es eine Zeit gibt, wo dem Volk wieder gesagt werden muss, dass es die Gebote braucht, dann ist es mit Sicherheit unsere Zeit, unser Volk, wo alles bagatellisiert wird, aufgelöst und umgedeutet, die Lebensführung der Beliebigkeit überlassen wird. Also, Gebote gehören zu jeder Erneuerung. Und dann wird uns auch gesagt, dass Gott allein Gott ist, da ist kein anderer, keine andere Instanz, die noch eine andere Wahrheit zu verkündigen hätte, Gottes letzte Autorität, Es ist keine andere Autorität in diesem Universum, keine andere Quelle, aus der wir noch irgendeine Information bekommen könnten. Damit werden auch alle anderen Quellen außer Kraft gesetzt. Fantasie und Spekulation, Träume und Hypnose, Wissenschaft, okkultes Befragen, angebliche Erscheinungen, das ist alles nicht mitspracheberechtigt. Gott ist allein Gott und er allein sagt, was Sache ist. Und der hier redet, ist der Herr des Himmels und der Erde, einzige, ewige, bleibende Autorität. Und er muss nichts zurücknehmen, er muss nichts widerrufen. Es ist alles sehr, sehr gut. Darum sind seine Gebote auch unaufhebbar. Gilt für alle nachfolgenden Generationen, den Kindern die Gebote als unaufgebbar und unveränderlich einzuschärfen. Gebote ändern sich nicht mit der Situation. Es gibt nach der Bibel keine Situationsethik. Das ist ja immer so eine lustige Sache. Jeder, der sündigen will, empfindet seine Situation immer als etwas ganz Besonderes. Und da gelten oder die oder das Gebot nicht. Jeder beansprucht für sich, dass seine Lage ja etwas ganz anderes ist. Bei mir liegen die Dinge anders, gell? Ja, freilich, Schnecken. Diese Haltung, dass die Gebote den veränderten Bedingungen angepasst werden müssen, ist gefährlich und zutiefst lebensfeindlich. Das ist schon ein tolles Ding. Zuerst entfernt man sich vom Gebot und dann entfernt man das Gebot, weil es nicht mehr zum Leben passt. Gebote bestätigen uns nicht. Stellen uns in Frage. Und sag nicht, das ist heute eine neue Zeit. Liebe Leute, alles, was heute an Not und moralischem und ethischem Chaos da ist, das gab es die ganze Zeit schon immer. Darum wurden die Gebote ja gegeben, weil es Ehebruch gab, weil geklaut wurde, weil man dem anderen den Schädel einschlug, weil man gestohlen hat, weil man gelogen und getrogen hat. Umgekehrt, dieses Geschenk der Gebote, das hat mehr Kulturen und Leben gerettet als alles andere. Und wir wissen die Geschichten von Stämmen irgendwo, finstersten, tiefsten Heidentum, im Animismus gefangen, im Okkulten, mit absonderlichsten Gebräuchen. Als sie gläubig werden und das Gebot kam, sind sie wieder noch einmal ganz neu zum Leben gekommen und sagen, wir möchten nie wieder zurück und das andere und das alte. Auch wenn es uns damals ganz natürlich schien, jetzt ist es so, dass wir aus diesen Ordnungen der Liebe leben. Dass Gott ein heiliger, liebender und eifernder Gott ist, das heißt auch, seine Gebote sind nicht allgemeine Prinzipien, universale Gesetzmäßigkeiten, sondern ganz persönliche Willensäußerung von ihm. Und Gott ist der einzige Befreier. Er ist der, der jemals Leben schuf und der ist nun in den Geboten bewahrt. Verlasse ich Gott, handle ich gegen ihn, werde ich Sklave, Knecht. Außerhalb der Gebote ist weder Freiheit noch Leben. Da ist Orientierungslosigkeit, Uferlosigkeit, Chaos und ich gerate in tausend andere Zwänge und Abhängigkeiten. Das ist das Besondere an den Geboten. Dem Volk, das in der Uferlosigkeit der Wüste lebt, dieses Volk empfängt einen geschützten Raum, wo ihm gesagt wird, hier hast du Freiheit, hier hast du das Leben, hier gedeiht es. Und sich diesem Gott dann hingeben, ganz und ungeteilt und ohne Reserve, ist dann die logische Konsequenz. Liebe eben, dass man ihm ganz verfällt. Und das wird ausgedrückt im Gehorsam. Nein, nicht nur Nähe und Vertrautheit und Intimität, die Vokabel, die wir heute so haben, auch in unseren Liedern, Verlangen nach Freundschaft. Natürlich, das ist es auch. Sicher ist eins. Nähe, Liebe, Vertrautheit, Intimität, Liebe ist niemals ohne Gebote. In Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus, liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. In Johannes 14, 21, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Es wird ja nicht gesagt hier, dass man durchs Halten der Gebote die Liebe Gottes verdienen kann. Aber wenn wir sagen, dass wir ihn lieben, dann findet das seinen Ausdruck im Halten der Gebote. Und das letzte, Segen des Gehorsams. Er wird dich lieben, segnen, mehren. Die Frucht deines Leibes wird er segnen, den Ertrag deines Ackers, dein Getreide, Wein und Öl, das Jungvieh deiner Kühe und deiner Schafe in dem Land, das er dir geben wird, wie er deinen Vätern geschworen hat. Das der Weg des Gehorsams ist ein Weg des Segens. Liebe drückt sich aus in Gehorsam und das hat reichen Segen. Damals war es zum Teil Vermehrung irdischen Segens. Heute können wir die Dinge fröhlich für uns übertragen, dass wir nicht nur irdischen Segen gemehrt bekommen, außer du bist im Wohlstandsevangelium angekommen, aber das ist wieder eine andere Sache. Nein, nein, es war irdischer Segen damals und es ist sicher geistlicher Segen heute. Und handfest und praktisch. Vorher schon im Exodus hatte Gott gesagt, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und Gott heilt nicht durch Therapie, sondern er heilt vor allem durch die Ordnungen der Liebe. Wie gesagt, egal wie du es nimmst, geistlich, materiell. Auf jeden Fall ist immer gesagt, hier ist Wachstum, ist Vermehrung, ist Ausbreitung und Zunehmen. Es gibt Wohlstand, was die Frucht des Leibes angeht. Es weist auf das neue Leben im Land hin. Frucht des Leibes, geistlich Kinder kriegen, doch auch schön, ne? Meine lieben Kinder, sagt Paulus in Galater 4, 19, welche ich abermals mit Schmerzen gebäre, bis dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Vermehrung des Viehs wurde damals vielfach für den Opferdienst gebraucht, kannst du es fröhlich übertragen, für dich, wenn du so möchtest. Zunehmende Anbetung. Und dann die Frucht des Landes, dein Getreide, dein Most, dein Öl. Schöne Symbole von Christus als unsere Speise, Christus unsere Freude und die wir in der Kraft des Heiligen Geistes genießen. Es wird dir nie an Getreide, Brot fehlen. Jesus, das Brot des Lebens, wird ausreichend da sein, unsere Speise, und er macht satt und stillt den Lebenshunger. Most hat was mit Freude zu tun, nein, nicht mit Trunkenheit, aber mit Fröhlichkeit, mit Singen. Und Öl als Symbol für den Heiligen Geist spricht für sich selber, Energie zu leuchten, Kraft aus der unerschöpflichen Fülle, die Jesus selber ist. Kolosser 2, 9 und 10, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr teil. Gehorchst du mir, bist du gesegnet. Du wirst wachsen, dich vermehren, zunehmen. Du wirst vermehrten Lob und Anbetung bringen und du wirst ein geistliches Leben führen, das von der Fülle Christi geprägt ist. Amen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du mit uns unterwegs bist. Die wichtigsten Geschenke, die du uns mitgibst, geliebt sein, angenommen sein, nicht verraten und verkauft, sondern von dir als einem treuen Gott gehalten sein. Und du als der treue Gott, du wirst auch die wesentlichsten Ordnungen nie ändern. Du wirst uns erwählen, damit wir uns senden lassen, einen Auftrag wahrnehmen. Und die Ordnungen, die du gibst, die brauchen wir zum Leben. Und der Segen, den du schenkst, ist Frucht in aller möglicher Hinsicht. Und dafür danke ich dir. Amen.